Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Das habe ich mir wirklich anders vorgestellt. Die letzte Woche war speziell für uns. Herzlichen Dank für alle, die an uns gedacht haben. Letzten Sonntag hatte ich ja eigentlich frei. Hä? Als guter Arbeitnehmer bin ich dann an meinem freien Sonntag krank geworden. Lag mit Fieber im Bett und Deborah neben mir. Und die ganze Woche ging so weiter. Deborah hat am Freitag nochmal ein neues Antibiotikum bekommen. Sie ist noch immer zu Hause. Danke, Paul, dass du so spontan und ihr alle so spontan da reagiert habt und auch die Musik übernommen habt. Danke für alle Gebete. Danke für jedes Essen, was wir bekommen haben und auch fürs Kinderhüten. Das war wirklich toll. Aber trotzdem, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich vermute, das kennt ihr auch aus eurem Leben, oder? Das hat man sich manchmal anders vorgestellt. Da denkt man in der vorletzten Woche des Monats, man hat noch viel Geld auf dem Konto und dann sieht man den Kontoauszug oder schaut ins Online-Banking und denkt, ups, das habe ich mir anders vorgestellt. Oder da hat man gerade frisch den Küchenboden geputzt, oder? Und man isst Nacht und das erste Kind leert den Orangensaft aus. Das zweite Kind schmeißt den Fisch auf den Boden. Das Esszimmer, die Küche sieht nach einem halben Tag schon wieder so aus, als hätte man gar nichts gemacht. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Oder vielleicht hat man eine Präsentation auf der Arbeit oder schreibt eine Arbeit, sitzt an der Bachelorarbeit oder muss eine Prüfung ablegen und hat sich da gut drauf vorbereitet, guckt die erste Frage an, denkt, meine Güte, das habe ich mir anders vorgestellt. Vielleicht kennt ihr so Situationen und ich möchte uns mit hineinnehmen in einen Text heute Morgen, wo ich glaube, die Jünger haben sich das auch anders vorgestellt. Wir begeben uns in die Zeit nach Jesu Sterben. 3 Tage nach Jesu Sterben erzählt Lukas uns diese Geschichte von 2 Jüngern, einer von ihnen heißt Kleopas, die von Jerusalem nach Emmaus gehen. In unserem Text heißt es, dass sie ungefähr 2 Stunden zu gehen haben. Und wir wissen nicht so genau, warum sie gegangen sind, aber wir erfahren, wie sie gegangen sind, in welcher Haltung, was sie beschäftigt hat. Wir merken, das war nicht einfach nur der Rückweg nach dem Passafest, dass man wieder nach Hause gegangen ist und wieder seinen Alltag aufgenommen hat, sondern sie sind eigentlich traurig. Sie haben sich das anders vorgestellt. Sie sind nicht einfach nur für das Fest nach Jerusalem gegangen, sondern wir erfahren, Kleopas und sein Kollege waren Nachfolger Jesu. Sie waren Jünger Jesu. Sie hatten mit Jesus zu tun. Sie hatten von Jesus gehört. Sie hatten von Jesus gelernt. Sie waren von Jesus beeindruckt. Das hatten sie sich anders vorgestellt als das, was da passiert ist, wenige Tage zuvor. 3 Tage war es her, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er ins Grab gelegt worden ist. 3 Tage ist es her, dass viele ihrer Träume und Erwartungen und Vorstellungen kaputt gegangen sind. Und wir, die wir diesen Text lesen, die wir lange nach Ostern leben, wir wissen, dass dieser Text, auch der Text, die Leser des Lukas-Evangeliums, die diesen Text zum ersten Mal gelesen haben, auch die wissen, dass Jesus auferstanden ist. Aber wir befinden uns mit diesen Jüngern am 3. Tag nach Jesu Tod, begeben sie sich von Jerusalem nach Emmaus. Und man könnte sagen, so bildlich kehren sie Jerusalem, dem Ort, wo ihre Hoffnung gestorben ist, den Rücken. Sie sind miteinander unterwegs. Und wir lesen in Lukas 24, unterwegs, in Vers 14, unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Sie sind vertieft, sie sind damit noch nicht fertig. Es beschäftigt sie, was ist da passiert? Wie ordnen wir das ein? Wie gehen wir damit in Zukunft weiter um? Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Also es entsteht eigentlich eine irgendwie absurde Situation oder spannende Situation. Zwei Jünger Jesu, enttäuscht von dem, was geschehen ist, wir kommen da gleich noch im Detail drauf, haben Jerusalem den Rücken gekehrt, weil scheinbar ihre Hoffnung dort gestorben ist. Und dann machen sie sich auf den Heimweg und auf diesem Heimweg tritt Jesus zu ihnen. Aber sie erkennen ihn nicht. Wir erfahren, dass ihre Augen gehalten sind, also es scheint nicht nur irgendwie daran gelegen zu haben, dass sie ihn nicht wirklich erkannt haben, sondern sie sollten ihn in dem Moment auch noch nicht erkennen. Kommen auch da nochmal dann am Ende drauf, aber trotzdem ist es irgendwie die Situation, ja, sind sie denn jetzt eigentlich mit Jesus unterwegs oder sind sie ohne Jesus unterwegs? Eigentlich sind sie mit Jesus unterwegs, aber sie erkennen es nicht. Mit Jesus unterwegs und Jesus tritt zu ihnen und ist neugierig und fragt, worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Und man merkt, wie sie enttäuscht sind von dem, was vorgefallen ist. Das heißt, sie blieben traurig stehen. Aber das kann man sich so richtig vorstellen. Sie sind da am Wandern und Jesus fragt, ja, was beschäftigt euch denn alles? Und die gucken dir an, bist du der Einzige? Bist du der Einzige, der nicht mitbekommen hat, was da passiert ist? Das ist Fassungslosigkeit. Bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Dann sagt Jesus noch, ja, was ist denn geschehen? Was ist denn geschehen? Ja, und dann erwidern sie und erklären sie, es geht um diesen Jesus von Nazareth. Weißt du, das war einer, der hat durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und dem ganzen Volk sich als mächtiger Prophet erwiesen. Er hat sich durch sein Wirken und durch seine Worte vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen. Das war dieser Jesus von Nazareth. An ihn haben wir unsere Hoffnung geknüpft. Sie sagen das ja dann in Vers 21, sagen sie, und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Und wer das Lukas-Evangelium liest und wer sich mit den Jüngern beschäftigt, der weiß, und mit dem Judentum beschäftigt, man ist da immer in diesen nationalen Hoffnungsgedanken drin gewesen. Diese Befreiung von den Römern, das Wiederaufrichten des Volkes Israels. Er würde Israel erlösen, hat man gedacht. Der Messias, ja, der würde Israel wieder zu einem Namen machen. Man hatte ja die Prophezeiung, oder? Viele Prophezeiungen aus dem Alten Testament. Voller Hoffnung. Aber in Vers 20 heißt es schon, ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilt und kreuzigen lassen. Da ist nur Verwerfung, Ablehnung und Tod, was sie erlebt haben. Da war Hoffnung, die ist zerstört worden. Die führenden Männer haben ihn abgelehnt, haben ihn ausgeliefert, haben ihn kreuzigen lassen. Desillusioniert. Das haben wir uns anders vorgestellt. Und heute ist außerdem schon der dritte Tag. Es gibt ja den Bericht über die Auferweckung des Lazarus, wo es dann auch heißt, ja, der liegt schon 3 Tage, gell, der stinkt schon. Nach 3 Tagen Grabesruhe macht man sich wenig Hoffnung. Und zu dem allen noch, zu dieser Hoffnungslosigkeit des Todes, kommt noch der Bericht von Frauen. Man merkt diesen Jüngern an, wenn sie davon sprechen, dass sie das nicht für sonderlich glaubwürdig halten. Da heißt es in Vers 22, einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden sein Leichnam nicht. Leeres Grab. Leeres Grab. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel sei ihnen erschienen. Haben sie auch noch eine Vision gehabt. Eine Erscheinung von Engeln. Und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Und daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Hoffnungslosigkeit. Und man merkt, wenn man die Auferstehungsberichte liest im Neuen Testament, merkt man, dass die Auferstehung selbst, das leere Grab selbst, hat immer Zweifel geweckt. Niemand stand am leeren Grab und hat gesagt, ja, Halleluja, er ist auferstanden. Jetzt ist er nicht mehr da, jetzt lebt er wieder. Er hat es ja angekündigt. Niemand hat es begriffen. Niemand hat wirklich damit gerechnet und ein leeres Grab war nicht Beweis genug. Ein leeres Grab war nicht Beweis genug. Und wir können uns sicher vorstellen, in welcher Haltung sie diese Reise gemacht haben. Von Jerusalem nach Emmaus. Sie waren enttäuscht. Sie waren auf der einen Seite, denke ich, zweifach enttäuscht. Sie waren enttäuscht von dem, was Jesus widerfahren ist. Wie man mit Jesus umgegangen ist. Was aus Jesus geworden ist. Dass Jesus gestorben ist. Dass er jetzt verschwunden ist. Dass das Grab leer ist. Was soll man dann da noch in Jerusalem? Also sind sie gegangen. Und sie waren enttäuscht, dass sich ihre Situation nicht geändert hat. Dass die Hoffnung, die sie hatten, auf Veränderung, dass die nicht eingetroffen ist. Dass die Erlösung für Israel auf sich hat warten lassen. Aber die Geschichte endet ja nicht da. Sie endet nicht bei der Enttäuschung, sondern sie verändert sich. Am Ende machen sie diesen 2-Stunden-Marsch am selben Tag wieder zurück. Aber was verändert's? Es verändert sich, dass sie auf einmal erkennen, ja, wir waren ja mit Jesus unterwegs. Und ich würde gern mal so ein bisschen heute Morgen noch ein bisschen herausarbeiten, was macht denn Jesus eigentlich in dieser Situation, in unserer Geschichte? Wie verhält sich denn eigentlich Jesus seinen 2 Jüngern gegenüber? Wie verhält er sich? Ja, er sieht doch erstmal ihre Not, oder? Wie verhält sich Jesus? Ja, er ist auferstanden. Warum erscheint er jetzt diesen 2 Jüngern? Er sieht ihre Not, ihre Enttäuschung, ihre Frustration. Und er zeigt sich ihnen. Er ist dann auf einmal da, oder? Er verändert die Szenerie, indem er erscheint. Er spricht sie an. Er tritt zu ihnen. Er zeigt sich ihnen. Er fragt nach, was beschäftigt euch denn? Was ist denn passiert in Jerusalem? Er hört zu. Er lässt sich erzählen, was sie erwartet haben, was sie gehofft hatten. Er ist interessiert an ihrer Enttäuschung. Im nächsten Schritt weist er sie doch zurecht. Er sagt auf einmal zu seinen Jüngern, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt euch all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu erlangen? Wie schwer von Begriffen seid ihr denn eigentlich? Bisschen ein rauerer Ton. Er ermahnt sie, aber er lehrt sie auch. Er erklärt ihnen alles. Er liest auf dieser Wanderung sozusagen mit ihnen die Bibel. 2 Stunden Wanderung erlaubt einiges an Austausch. Jesus und die Juden damals kannten ja auch viele Texte auswendig. Man hatte ja keine Bibeln, die man einfach so auf dem Notebook oder auf dem Smartphone nachlesen konnte, sondern man war gewöhnt zu hören, Texte zu memorieren. Man war in der Lage, längere Passagen auswendig zu lernen. oder auch kürzere Passagen. Und Jesus heißt es hier, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Also, intensives Bibelstudium, intensives Bibellesen, intensives Erklären, nochmal in die Tiefe gehen, sich auch wiederholen. Denn das hatte er zum Teil ja auch schon vorher gemacht. Und dann ist ja interessant, als sie in das Dorf kommen, drängt sich Jesus nicht auf. Es heißt in unserem Text, er tat so, Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück, bleib doch bei uns. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Sie richten sich jetzt ein darauf, dass es Abend wird und er wird ihr Gast. Setzt sich mit ihnen an den Tisch. Und dann heißt es, da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Dann heißt es in Vers 31, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Er offenbart sich. Er offenbart sich vor ihnen. Auf einmal dürfen sie erkennen, sollen sie erkennen, hey, das Grab ist leer, weil er auferstanden ist. Das Grab ist leer, weil er heute mit uns gegangen ist. Das Grab ist leer, weil all die Zusagen, all die Theorie, die ich erhalten habe unterwegs, weil die sich bewahrheitet hat. Das Grab ist leer, weil das Gott so wollte, dass Erlösung Israels und der Menschheit auf andere Art und Weise, aber Erlösung durch Sterben und Auferstehung geschieht. Das Grab ist leer, weil das zu Gottes Plan gehört. Das Grab ist leer, weil selbst der Tod nicht die Macht hat, den Plan Gottes und die Macht Gottes und seine Gegenwart und seine Zukunft und seine Absichten mit dieser Welt zu beenden. Und was macht Jesus dann? Er verschwindet. Nachdem sie dem Auferstandenen begegnet sind, muss er gar nicht mehr anwesend sein. Um da zu sein. Er verschwindet, er ist auferstanden. Die Geschichte geht weiter. Es bleibt nicht an dem Punkt stehen, wo ich gerade bin. Es ist nicht das Ende. Es lohnt sich nicht, Jerusalem den Rücken zu kehren. Und dann treffen sie ja die umgekehrte Entscheidung. Sie wollten Jesus davon abhalten, weiter zu wandern, denn die Logik war, es ist Abend, komm, wir essen jetzt, wir machen es uns gemütlich, du darfst bei uns Gast sein. Sie treffen die umgekehrte Entscheidung. Sie haben erkannt, Jesus lebt, Jesus ist da, wir waren ja mit Jesus unterwegs und dann gehen sie zurück, sie gehen die ganze Strecke alleine zurück. Scheinbar. Jesus läuft nicht, sie sind nicht mehr zu dritt unterwegs, sondern sie sind zu zweit unterwegs. Es sind nur noch 4 Fußabdrücke, die sich wieder auf diesem Weg abzeichnen. Sie gehen den gleichen Weg zurück, 2 Stunden lang. Und dann, also in Vers 33 heißt, unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die, die sich zu ihnen hielten. Und man empfing sie mit den Worten. Sie wollten ihnen ja eine neue Nachricht bringen. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Und Simon erschien. Er ist Simon erschienen. Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er lebt. Also sie bringen eigentlich eine Nachricht, die alle schon wissen, aber sie kommen mit dieser Nachricht zurück nach Jerusalem und sind wieder an dem Ort, wo sich die Geschichte dann weiterentwickelt. Sie sind nicht mehr alleine unterwegs, sie sind mit Jesus unterwegs, unter anderen Vorzeichen. Unter anderen Vorzeichen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Als er das Brot in Stücke brach. Wenn wir in unser Leben blicken, dann ist es vielleicht ja manchmal auch so, dass wir den Eindruck haben, wir sind alleine unterwegs. Natürlich unterscheidet sich unsere Situation von der Situation der zwei Jünger damals. Ich zumindest bin noch keine 2 Stunden gewandert und habe den Luxus genossen, 2 Stunden lang Bibelstunde mit Jesus zu machen, selbst wenn ich ihn nicht erkannt hatte. Vielleicht denken wir manchmal, ja, wenn das so wäre, dann, wenn das so gewesen wäre, dann würde ich auch anders leben. Aber wir vergessen dabei, dass Jesus dass Jesus ja uns zugesagt hat, immer bei uns zu sein, auch wenn er nicht sichtbar ist. Und dass er diese speziellen Offenbarungen bewusst auf eine bestimmte Zeit begrenzt hat. Natürlich durften die ersten Augenzeugen einen speziellen Segen erleben. Aber gerade diese Erfahrung der Jünger, kaum bricht er das Brot, ist er weg, zeigt ja, dass Jesus das so will. Dass er uns ermutigen möchte zu erkennen, dass er mit uns unterwegs ist, auch dann, wenn wir ihn nicht sehen. Natürlich unterscheidet sich unsere Situation von dem, was die Jünger damals erlebt haben. Wir leben im Jahr 2000 nach Christus oder 2015. Wir wissen, dass es, wir glauben das ja wahrscheinlich auch, dass Jesus lebt. Wir sind Teil von einer Gemeinde, von einer Kirche. Wir haben uns heute Morgen entschieden, in den Gottesdienst zu kommen. Wir sind nicht mehr so enttäuscht von Jesus. Das ist nicht unsere Enttäuschung. Aber vielleicht gibt's andere Enttäuschungen in unserem Leben. Vielleicht gibt's andere Punkte, wo wir sagen, das habe ich mir anders vorgestellt. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich habe gedacht, ich entscheide mich für Jesus und dann ist er da. Dann merke ich das. Dann erlebe ich das. Dann spüre ich das. Und vielleicht fühlt sich's manchmal ganz anders an. Und ich möchte uns jetzt eigentlich gerne mal versuchen in die Situation diese Idee, mit Jesus unterwegs zu sein und ihn nicht zu sehen, aber doch zu kennen und zu erkennen. Das möchte ich gern mal versuchen, in unser Leben zu übertragen und euch auch mit einbeziehen. Wir kommen ja von dem Gedanken her, die Erfahrung dieser Jünger ist, dass selbst der Tod ist nicht in der Lage, Gottes Plan zu durchkreuzen, Gottes Gegenwart zu verhindern. Selbst der Tod ist nicht in der Lage, Jesu Wirken, Jesu Worte bedeutungslos zu machen. Nein, das Sterben und die Auferstehung Jesu ist der Weg, durch den Jesus in dieser Welt wirken möchte. Wir können jetzt mal die Präsentation einblenden. Ich habe mal versucht, ich meine, ich kann natürlich nicht jede Lebenssituation abbilden. Ich habe jetzt einfach mal versucht, 2 Situationen abzubilden und ich möchte uns gerne zu einem kurzen Austausch darüber anregen. Also wirklich euch mal Gelegenheit geben, kurz auch darüber nachdenken. 2 Situationen mit Jesus, was heißt mit Jesus unterwegs zu sein? Für uns in unserem Alltag. wegzukommen von der Situation damals, die Idee, dass Jesus mit uns unterwegs ist, wirklich hineinzunehmen in unseren Alltag. Nehmen wir mal die erste Situation. Angenommen, du musst zur Arbeit oder zur Schule und du bist zu spät dran. Eigentlich wolltest du den Tag in Ruhe starten, vielleicht gemütlich frühstücken, vielleicht auch noch deine Bibel oder deine Losung lesen, aber du warst zu müde, gestern Abend wurde es lange, du hast dich nochmal rumgedreht, du hast dir nochmal 10 Minuten gegeben, du bist aufgestanden, hast nur eine halbe Tasse Kaffee getrunken, hetzt zum Zug, zum Bus. Dich erwartet in der Schule irgendeine Arbeit oder irgendein blöder Lehrer oder auf der Arbeit musst dich konzentrieren, irgendein komischer Kunde wartet auf dich. So, die Situation ist doch, erkennt ihr euch vielleicht wieder, vielleicht seid ihr auch alle Leute, die beim ersten Weckerklingeln fröhlich aus dem Bett springt. Du bist gestresst, schlecht vorbereitet, innerlich unruhig und dann musst du dich konzentrieren. Das ist doch vielleicht so eine Situation in unserem Alltag, die dann und wann vorkommen kann. Oder eine zweite Situation. Du kommst nach Hause und es ist ein einziges Chaos. Also vielleicht könnt ihr euch da reinfühlen, selbst wenn ihr es vielleicht jetzt gerade nicht erlebt, aber du kommst nach Hause, hast einen langen Tag hinter dir, jeder wollte was von dir, du hattest Stress, du musstest Probleme lösen, dich konzentrieren, du bist müde, aber du kommst nicht zur Ruhe. Bei mir ist es so, oder schon an der Eingangstür stehen die zwei Kinder oder kaum hat man sich ausgezogen, soll man schon das Büchli verzählen. Eigentlich müsste schon die Steuererklärung schon lange gemacht werden, aber eben auch die Kinder wollen ein Buch erzählt bekommen. Du gibst deiner Frau einen flüchtigen Kuss und nimmst dir einen Kaffee, in Gedanken müde und noch nicht wirklich zu Hause angekommen, hörst du den Kommentar. Ja, dich scheint es auch gar nicht zu interessieren, wie mein Tag heute war und wie es den Kindern geht. Kümmerst du dich bitte um das Abendessen und die Kinder, ich brauche jetzt Ruhe. Das könnten ja Situationen sein, die es dann und wann mal gibt. In einer Ehe, in einer Familie, in einem Leben. Und jetzt haben wir die Verheißung. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und jetzt würde ich gern euch einfach diese eine Frage oder diese Überlegung einfach mal kurz, einen Moment der Stille, mal kurz nachdenken. Wie verändert sich diese Situation? Oder was verändert sich in der Situation, wenn Jesus hier dabei ist? Was verändert sich, wenn du völlig abgekämpft an der Bushaltestelle stehst oder unter Zeitdruck im Auto sitzt? Ja, weißt du, mein Vordermann ist wieder mal zu langsam unterwegs. Oder was ändert sich, wenn Jesus, jetzt sage ich einfach mal, auf deinem Beifahrersitz sitzen würde? Oder was ändert sich, wenn du in die Wohnung kommst und Jesus steht da? Wie verändert sich die Situation? Denn das war ja das, was die Jünger erlebt haben, oder? Eigentlich war Jesus irgendwie gar nicht mehr da, aber er war doch da. Wir können einfach mal 2 Minuten oder 1 Minute überlegen und dann würde ich euch gern einfach Raum geben. Ja, ich meine, was hilft uns denn vielleicht zu erkennen, dass Jesus da ist? Ich meine, das mit dem Schalter umlegen ist ja auch nicht unbedingt die Idee, aber was würde... Ja, okay, ja. Ja. Was... Aha. Ja. Ja, dass ich mir das in Erinnerung rufe. Was könnte mir helfen, mich daran zu erinnern? Hebe, du hast gesagt, am Morgen schon der Start, wie ich den gestalte. Was könnte mir noch helfen, mich daran zu erinnern? Das ist ja nicht so, dass Jesus dann auf einmal da ist und dann wieder weg ist. Aber wir leben ja eigentlich nicht in der An-Aus-Situation, sondern wir leben in der Da-Situation. Aber was hilft uns, uns daran zu erinnern? Sein Wort. Rituale zum Beispiel. Oder man kann sich auch Rituale angewöhnen. Was ist dein Morgenritual? Ja? Noch vorher. Was machen wir? Ich meine, was mache ich morgens, bevor, wenn ich aufwache? Oder? Oder wenn ich geweckt werde. Was mache ich dann?
Danke Gott, dass ich lebe.
Mhm. Dass ich mit einem Gebet zum Beispiel beginne, dass ich mir das zu einer Gewohnheit mache. Oder dass ich vielleicht die ersten 2 Minuten des Tages am Bettrand knie. Vielleicht eine Haltung einnehmen, die gar nicht so alltäglich ist, mich hinknie und eine bewusstes Ausrichten mache auf die unsichtbare Welt, auf die unsichtbare Gegenwart Gottes. Oder dass ich mir Epheser 6, die Waffenrüstung Gottes, anziehe, mir bewusst mache, wer ich bin. Oder so dieses Denken, das wir ja schon mal hatten in der Predigtreihe, so steht nun fest, umgürtet eure Lenden mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und so weiter. Dass ich so einen Text lese und bete. Oder dass ich einen Bibelvers habe oder dass ich die Losung lese oder so. Ich meine, aber das ist die Frage, wie lernen wir in dieser neuen Wirklichkeit zu leben, in der wir leben seit Ostern? In dem Bewusstsein zu leben, dass nicht einmal der Tod Jesus besiegen kann. Vielleicht haben wir uns vieles in unserem Leben, nicht nur in solchen banalen, alltäglichen Situationen, vielleicht auch in den großen Zügen unseres Lebens ganz anders vorgestellt. Und Jesus kommt, nicht erst in unser Leben, sondern ist schon da, begleitet uns, versteht uns. Was mich immer wieder erstaunt, ist eigentlich, dass die Jünger enttäuscht sind nach Kreuz und leerem Grab. Das überrascht mich nicht. Was mich überrascht, ist, dass sie in ihrer Not nicht Gott suchen. Ich meine, wir haben ja in dem Text so eine gewisse Spannung, oder? Zwischen ihnen wird die Augen gehalten. Also sie können eigentlich gar nicht erkennen, dass Jesus bei ihnen ist. Sie haben irgendwie, können gar nicht verstehen. Und auf der anderen Seite sagt Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt euch all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Und ich denke manchmal, was wäre denn passiert, wenn sie gebetet hätten? Wenn sie gesagt hätten, Herr Jesus oder Elohim oder Adonai, wie sie damals gebetet haben, wenn sie Gott angesprochen hätten, gesagt hätten, wir verstehen nicht, was da passiert, schenk uns Erkenntnis. Vielleicht ist es auch eine Überforderung, so von ihnen zu denken, aber vielleicht ist es eine Einladung an uns, nicht mit den gleichen geschlossenen Augen wie sie durchs Leben zu gehen. Sondern immer und immer wieder das zu üben, nicht ein Herbeibewirken der Gegenwart Gottes. Ich habe mir versucht abzugewöhnen, zu beten, Herr Jesus sei heute bei mir. Das finde ich ein komisches Gebet eigentlich, denn er lebt ja in mir. Aber sich im Gebet in Erinnerung rufen, du bist da. Auch dann, wenn es sich nicht so anfühlt. Du bist da, auch wenn meine Enttäuschung da ist. Du bist da, auch wenn Dinge anders laufen, als ich es mir vorgestellt habe. Du bist da, auch wenn Termine nicht eingehalten werden. Du bist da, auch wenn Menschen mich enttäuschen, verlassen. Du bist da, auch wenn Dinge passieren, die nicht eingeplant sind. Im Großen wie im Kleinen. Dass ich das einübe, mir bewusst zu machen, ich bin mit Jesus unterwegs, dass ich mich erinnere. Ich möchte uns Mut machen, die Fragestellung, sind ja nur 2 Beispiele, auf unser Leben zu übertragen. Mit Jesus unterwegs oder ohne Jesus unterwegs? Mit Jesus auf dem Weg zum Auto, im Auto? Mit Jesus ein neues Auto kaufen, Kleider kaufen, Essen kochen? Mit Jesus Konflikte lösen? Mit Jesus Finanzanlagen tätigen? Mit Jesus Krankheit durchleben, mit Jesus Schwachheit erleben, alles mit Jesus. Den Jüngern hat's geholfen. Was hat bei den Jüngern die Veränderung gebracht? Erstens zu verstehen, dass Gottes Plan größer ist als ihre Erwartungen. Denn ihre Erwartungen sind am Ende dieser Geschichte nicht erfüllt. Aber zu verstehen, dass Gott was vorhat, dass Gott Plan hat, dass er das Große im Blick hat und sich dann wieder darauf einzulassen, mit Jesus unterwegs zu sein, auch wenn sie ihn nicht sehen. Ich möchte gern beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du mit uns unterwegs bist. Dass wir deine Gegenwart nicht herbeibeten müssen, sondern dass wir sie annehmen dürfen. Dass wir dich sogar einbeziehen können. Dass wir dich um Rat fragen können. Danke, bist du nicht fern. Danke, interessieren dich unsere Fragen, so wie dich die Nöte deiner Jünger interessiert haben. Danke, bist du nicht einfach nur da oben irgendwo, sondern bei mir. Danke, bist du am Wirken in meinem Leben, auch dann, wenn ich das nicht sehe. Am Wirken in dieser Welt. Danke, bist du in unserer Gemeinde gegenwärtig, auch wenn Dinge vielleicht anders laufen, als wir sie uns vorstellen. Danke, dürfen wir mit dir gehen und nicht ohne dich. Amen.